Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Folge des Thailand Auswandern Podcasts. Bei mir im Podcaststudio ist Wolfgang von der EasyABC Sprachschule und heute haben wir einen ganz besonderen Gast bei uns im Studio, nämlich jemand, der schon zweimal ausgewandert ist, nämlich einmal von Thailand nach Deutschland und dann wieder von Deutschland zurück. Im Podcaststudio bei uns ist Vimi. Vimi ist Sprachlehrerin in der EasyABC Sprachschule. Und ich gebe das Wort direkt weiter an Wolfgang Peyer.
Ja, erstmal herzlich willkommen von meiner Seite aus, Stefan und Vimi. Heute bist du unser Hauptgast, weil es geht um dich heute, weil es halt etwas betrifft, was viele nicht so in der Art und Weise machen. Du bist nämlich einmal von Thailand nach Deutschland gegangen und dann wiederum, das werden viele gar nicht verstehen, zurück von Deutschland nach Thailand, weil die meisten Thais sind ja immer froh, wenn sie erstmal in Deutschland sind. Ne? Du bist Anfang 30 Jahre alt, arbeitest bei uns als Deutsch- und Thai-Lehrerin und du hast diesen Weg zweimal gewählt. Und kannst du uns ein bisschen mal von dir erzählen? Wie ist es dazu gekommen, dass du erstmal nach Deutschland gegangen bist und dann, wenn du schon mal in Deutschland warst, wieder zurück nach Thailand gekommen bist?
Okay, ja, hallo, ich bin die Vimi, ich bin 33 Jahre alt. Ich arbeite hier in der EasyABC Sprachschule als Deutschlehrerin. Ja, meine Wege haben sehr als Kind schon angefangen. Mit knapp fünf Jahren bin ich nach Deutschland gegangen, da meine Mutter damals einen Deutschen geheiratet hat. Da habe ich quasi meine Kindheit verbracht. Und ja, nach ca. 13 Jahren kam ich dann zurück nach Thailand und seitdem wollte ich nicht mehr zurück, da ich halt hier quasi lieber leben wollte.
Ja, aber jetzt ist mal ganz ehrlich, die meisten Thais sind doch froh, wenn sie in Deutschland sind, ne?
Ja, das stimmt schon so gesehen. Halt in Deutschland kann man ein gutes Leben haben, aber jedoch, wenn man quasi schon als Kind dort ist und dann in Thailand, hat man ein einfaches Leben.
Wie war das, als du nach Deutschland gegangen bist? Ich meine, gut, mit fünf Jahren, da wirst du dich nicht mehr so viel erinnern können, aber etwas ist sicher hängen geblieben. Wie sind deine Erinnerungen an die Ankunftszeit in Deutschland?
Also als Kind für mich quasi, halt, ich konnte kein Deutsch sprechen. Ich hatte nur mit der Mama Thai gesprochen und dann kam ich gleich quasi in die Vorschule, um Deutsch zu lernen. Und ja, ganz genau weiß ich es eigentlich noch nicht. Und die Sprache ist einfach gekommen. Ich habe halt immer durch Freunde, Schule Deutsch gesprochen, aber der Anfang war schwer.
Ich glaube auch, also als Kind nimmst du das ja, das Wissen und die Sprache ja auf wie ein Schwamm. Das saugst du richtig auf, oder Wolfgang? Ich meine, das geht ja als Kind viel einfacher wie im hohen Alter.
Da ist der Kopf noch frei, ne?
Ja.
Da kann man noch lernen.
Absolut, absolut. Aber wie sind deine Erinnerungen so an das Erlernen der deutschen Sprache? War das wirklich, dass du sagst, das war jetzt einfach da? Oder hast du in der Zwischenzeit auch Thailändisch verlernt?
Also quasi die deutsche Sprache kam auf einmal. Ich weiß nicht von wo, auf einmal konnte ich Deutsch sprechen. Thailändisch habe ich es verlernt. Also nicht wirklich verlernt, aber dadurch, dass ich nur mit der Mama Thai gesprochen habe, natürlich haben wir nicht viel gesprochen, es ist halt weniger geworden. Aber ganz verlernt habe ich es nicht.
Und weil du sagst, nicht ganz verlernt, wann hast du es wieder neu gelernt?
Erst, wo ich wieder nach Thailand zurück ausgewandert bin.
Interessant, oder? Ich meine, da ist eine Sprache da und man spricht sie, dann kommt eine andere dazu, es wird verlernt und eigentlich interessant, wie das da funktioniert, oder Wolfgang?
Ja gut, eine Sprache, die man mal gelernt hat, wenn man ganz ehrlich ist, man verlernt sie ja nicht. Ne? Die kommt halt nur so ein bisschen aus dem Gedächtnis raus, die ist wie so, ich sag immer, so ein bisschen wie in einem Sumpf versickert. Und du musst die einfach wieder ausgraben und weil die Basis, die ist ja da. Du hast ja nicht, als du wieder nach Thailand gekommen bist, bei null angefangen.
Nicht wirklich.
Nee.
Aber halt das Thai-Sprechen war halt so mehr so wie Deutsch gedacht. Also es quasi, ich habe Thai gesprochen, aber Deutsch gedacht. Und die Reihenfolge waren dann ein bisschen durcheinander.
Absolut umgekehrt, ja, klar.
Also wir zwei, wir kennen das auch, weil wir haben ja Thai gelernt und am Anfang unserer Zeit haben wir natürlich auch immer, erst wenn wir was auf Thai gesagt haben, haben wir erst immer auf Deutsch überlegt, wie man das sagen muss. Ne?
Genau.
Bis wir irgendwann mal das ganz weggelassen haben und auf Thai gedacht haben und so.
Genau, so ging es mir auch.
Ja. Wie du in Deutschland warst, also wie viele Jahre hast du in Deutschland gelebt?
Knapp 13 Jahren.
Knapp 13 Jahre. 4 plus 13 ist 17. Das heißt, du bist eigentlich so, bevor du jetzt in die Arbeitswelt eingestiegen bist, wieder nach Thailand zurückgegangen.
Genau.
Hattest du in Deutschland einen großen Freundeskreis, Familie, die du zurücklassen musstest? Wie war das für dich?
Schon ein großes Freundeskreis verloren, sag ich mal, durch die Jahre halt. Das ist halt weggegangen, aber letztendlich, ich war halt so als Thai, ist mein Vater fest an der Mutter gebunden, quasi meine Freizeit, sage ich mal, 40%, immer mit der Mama. Und da, von daher hat mir nicht wirklich viel gefehlt.
Kann ich verstehen. Das heißt also, du hast jetzt zwar schon einen Freundeskreis verloren, aber jetzt nicht so, aber wie wir uns das vorstellen, wenn wir in Deutschland einen großen Kreis seit der Kindheit aufbauen, so also vernetzt wart ihr nicht.
Na.
Aber welche Schule hast du dann in Deutschland besucht und wie ging es dir quasi, ich will jetzt nicht das unhöflich ansprechen, aber du warst ja Ausländerin in Deutschland.
Ja.
Wie wurdest du als Ausländerin aufgenommen und wurdest du integriert oder warst du eher mein Außenseiter?
Also eigentlich am Anfang war es schwer, also quasi, man muss sagen, ich war eigentlich in meinem Freundeskreis ziemlich beliebt, deswegen wurde ich eher integriert, aber natürlich so von den anderen, also Parallelklassen oder besonders die Jungs, haben die mich immer gesehen, so immer so Xing Shang Shang. Ne?
Man muss natürlich jetzt unseren Zuhörern Folgendes erklären. Ihr seht jetzt die Wimi nicht, ne? Aber hier sitzt eine junge Frau, die 100% thailändisch aussieht. 100%. Und wo viele, die uns hier in der Schule immer besuchen kommen, die sich jetzt für Kurse anmelden, wo immer viele überrascht sind, wenn die dann so eine junge Frau sehen, die dann 100% asiatisch aussieht und dann sagt sie plötzlich, womit kann ich Ihnen helfen? Dann sind die erstmal total geflasht, weil die damit gar nicht rechnen, dass dann so jemand wie du so gut Deutsch spricht. Das erwartet ja niemand. Ne?
Ja, nie. Der Überraschungseffekt ist definitiv auf deiner Seite. Also da hast du, da haben dich die Kunden wahrscheinlich schon mit dem ersten Grüß Gott, guten Tag, Hallo ins Herz geschlossen.
Ja,
da bin ich überzeugt davon. Also ganz kurz nochmal zurückzukommen. Also du wurdest so quasi, ich kann mir das schon vorstellen, so mit Xin Chang Chung, also eigentlich auf die Chinesin in der Klasse.
Genau. Alle Asiaten waren Chinesen.
Ja, ich kenne das. Ich muss sagen, ich kenne das von meiner Mutter auch noch. Die glaubt heute noch, ich lebe in China. Also wirklich so. Und bei euch, Mama, ich bin nicht in China. Aber das ist ja bei euch dort. Nee, also ich kenne diese Schubladendenken schon. Ja, also wirklich so. Und wie konntest du dich da behaupten? Ich meine, das ist ja sicher nicht immer sehr einfach gewesen. Wir wissen ja alle, wie Kinder sind. Kinder meinen das ja nicht böse, aber Kinder sagen gerade raus, was sie denken. Also auf die Frage, die ich abziele, wie konntest du dich quasi als asiatisches junges Mädchen da behaupten und dich integrieren und deutsche Freunde aufbauen?
Ja, das war eigentlich, ich habe es, wie gesagt, gar nicht richtig gemerkt. Ich habe einfach gedacht, ich habe Deutsch gesprochen und ich habe mich halt wie ein deutsches Kind gefühlt und von daher habe ich halt alles mitgemacht, was die dort gemacht haben. Und ja, und durch die Zeit haben sie das halt akzeptiert.
Welche Schulen hast du denn in Deutschland besucht?
Also am Anfang, wo ich dort hingekommen bin, halt die Vorschule erstmal, um halt Deutsch zu lernen und dann ganz normal die Grundschule. Nach der Grundschule, 4. Klasse, dann halt habe ich dann Gymnasiumempfehlung bekommen, ja.
Cool. Also hast du wirklich so quasi die Schulpflicht in Deutschland absolviert.
Genau.
Und kam es für dich nicht in Frage, danach in Deutschland auch eine berufliche Laufbahn einzuschlagen?
Eigentlich schon. Eigentlich. Aber wie gesagt, wir haben damals immer 1 bis 2 Mal im Jahr Urlaub in Thailand gemacht. Und der Urlaub hat mir jedes Mal gefallen. Bis jetzt zum letzten Mal habe ich dann quasi, wo ich halt gesagt, okay, Deutschland Schluss, ich bleibe in Thailand, wo ich da halt... Der Grund auch war, dass ich ausgewandert bin mit der großen Liebe, ersten Liebe.
Oh, romantisch.
Sehr schön. Also du warst bei deiner zweiten Auswanderung 17. Also die meisten unserer Zuhörer sind bei der ersten Auswanderung über 60. Ne? Das darfst du nicht vergessen. Also du warst bei deiner zweiten Auswanderung 17.
Genau.
Wie hart hat das deine Mutter getroffen, dass du jetzt wieder nach Thailand auswanderst?
Also sie war geschockt. Ich bin ein Einzelkind, ihre einzige Tochter. Sie hat natürlich gehofft, dass ich da quasi den beruflichen Weg in Deutschland gehe, weil in Deutschland halt quasi, sagen wir mal so, man besser aufgehoben ist, sag ich mal. Und ja, sie war halt enttäuscht, aber dann halt nach gewisser Zeit, wo wir halt hin und her diskutiert haben, ich habe ihr meine Gründe genannt, hat sie dann auch akzeptiert.
Ja, das ist natürlich für eine Mama immer schwierig, wenn das Nesthäkchen plötzlich eigene Wege geht und ganz besonders noch, wenn es so weit weg dann ist. Ja. Ne? Wenn es dann noch in der gleichen Stadt oder im gleichen Land ist, geht es ja immer noch. Ja. Ich meine, ihr habt euch ja auch immer regelmäßig besucht. Ne? Die Mama ist nach Thailand gekommen, du bist nach Deutschland weiterhin geflogen, genau. Und sowas. Ne? Insofern war es jetzt auch nicht so ganz so schlimm. Und dann später auch, als dann immer mehr die Handys weiterentwickelt wurden, konnte man sich auch über Videochats und sowas, ja, also ich weiß, das hast du mir mal erzählt, genau. Dass ihr häufig sowas gemacht habt. Ja. Und dann ist die Lücke nicht ganz so extrem. Ne? Ja, aber war natürlich schon ein mutiger Schritt, wie der Stefan es eben gesagt hatte. Und wie hatte deine berufliche Laufbahn, wie hat das hier eigentlich angefangen?
Also wie gesagt, mit 17 hierher, wo ich dann halt gesagt habe, okay, tschüss Deutschland, alle Zeit abgebrochen und bin hierher gekommen. Ja, und dann habe ich halt meine Liebe getroffen und wir waren da wie viele Jahre zusammen? So knapp fünf, sechs Jahre waren wir zusammen. Und da halt als thailändische Hausfrau muss ich ja nicht arbeiten, muss ich nur um den Haushalt und so kümmern. Und ja, und dann halt nach gewisser Zeit hat es halt nicht mehr funktioniert, durch welchen Gründen auch immer. Und ja, und dann habe ich gesagt, okay, das wird nichts, ich muss Schluss machen. Wir haben halt Schluss gemacht und ja, und dann wollte er quasi nicht wirklich Schluss machen. Habe ich gesagt, okay, was mache ich jetzt? Und damals war mein Vater, mein leiblicher Vater hier in Pattaya, ich habe ihn dann halt besucht. Und ja, ich habe einen Besuch und dann bin ich erstmal eine gewisse Zeit bei ihm geblieben. Und dann, wo mein Ex-Mann herausgefunden hat, dass ich jetzt in Pattaya bin, hat er mich dann losgelassen.
Ah ja, ich meine, das ist natürlich gut, dass du das jetzt gerade ansprichst. Der Grund, warum du nach Pattaya gekommen bist, es kommen ja viele hier gerne nach Pattaya, aber die haben ganz andere Motivationen und Beweggründe, wie du sie hattest. Bei dir war es tatsächlich die Nähe zum Vater. Du wusstest, du bist dann in einer Stadt, wo du nicht alleine bist.
Genau.
Da ist der Papa, da ist eine gewisse Sicherheit im Rücken einfach da. Ne?
Genau.
Und das ist schön, ja. Und dann hast du dich beworben und wie ist das
weitergegangen? Nicht wirklich. Also ich habe der Papa war hier in Pattaya und dort, wo der Papa gewohnt hat, war in der Nähe so ein deutsches Restaurant. Ja, und dann haben wir dort gegessen und dann hieß es, okay, sie suchen Personal. Ich habe gesagt, okay, ich habe nichts zu tun, ich will mal versuchen, hier mich zu bewerben. Habe ich mich dort als Kellnerin beworben und war halt ein deutsches Lokal, deutschsprachig gesucht und ja, so habe ich das angefangen.
Zum besseren Verständnis für unsere Zuhörer, weil du sagst, ihr habt Schluss gemacht. Wart ihr verheiratet? Oder?
Ja, wir waren verheiratet.
Traditionell oder auch standesamtlich?
Traditionell,
okay.
Genau.
Da können wir, weil du das jetzt gerade ansprichst, uns dann nochmal irgendwann mal treffen und dann unterhalten wir uns nämlich über traditionelle und Hochzeit und standesamtliche Hochzeiten hier in Thailand. Da kannst du uns ja sicher super Auskunft drüber geben. Ne? Ja.
Absolut.
Haben wir nämlich schon unser nächstes Podcast-Thema für demnächst mal.
Sehr guter Einwurf. Und auch noch ganz kurz, eine Kleinigkeit hast du hier vergessen, glaube ich, aus der Liebe ist ja auch dein Sohn entstanden.
Ah, genau.
Die stolze Mutter.
Ja,
na, das muss man auch dazu sagen, du bist der stolze Mutter. Wie alt ist dein Sohn heute, wenn ich fragen darf?
13
wow, schon. Wow, junger Mann.
Also kurz vor der Auswanderung quasi.
Super früh angefangen.
Also kurz vor der Auswanderung, sehr schön. Und musstest du deinen Sohn dann quasi in Thailand zurücklassen oder konntest du ihn mit nach Pattaya nehmen?
Nee, das kam überhaupt nicht in Frage. Wir haben uns getrennt, wo ich in Pattaya war, wollte ich natürlich meinen Sohn mit zu mir nehmen. Ich hatte auch das Sorgerecht und so gehabt, aber halt die Familie von meinem Ex-Mann haben gesagt, nein, deren Enkel, sein Sohn, wächst nicht in Pattaya auf. Das ist so, dass dieses Denken und natürlich, okay, dadurch, dass ich auch quasi in Pattaya quasi einen ganzen Neuanfang gemacht habe, musste ich das halt irgendwie denen zustimmen. Und mein Sohn ist dann bei der Familie des Ex-Manns geblieben und wir sehen uns dann immer einmal im Monat oder halt in Ferien.
Harter Schritt für eine junge Mutter.
Ja, doch.
Auf alle Fälle, oder? Was meinst du, Wolfgang?
Ja, aber es ist gut, wenn man überhaupt eine gute Regelung findet, dass man, es gibt ja auch Eltern, wo es nachher so ist, die entziehen das Kind ja auch dann der Mutter oder dem Vater und ihr habt euch wenigstens verständigen können.
Ja.
Und so, dass du ein Besuchsrecht hattest und der Kontakt zu deinem Kind nicht abgebrochen ist. Und sowas finde ich immer schon sehr positiv.
Absolut. Wenn man da gemeinsam eine Regelung findet, wie man das im Alltag managen kann, dann macht das durchaus Sinn. Also nochmal dann zu deiner Arbeitsaufnahme. Du hast dann hier quasi deine berufliche Laufbahn gestartet und hast in einem Restaurant gearbeitet.
Genau.
Wie lange ging das gut?
Also das im Restaurant arbeiten, das war quasi vorübergehend. Quasi halt, ich bin nach Pattaya geflohen, dann habe ich im Restaurant 2-3 Wochen gearbeitet, bevor ich dann quasi eine Pause gemacht habe und zu meiner Mama nach Deutschland für 3 Monate, um einfach quasi mich neu aufzubauen. Und nach den 3 Monaten kam ich zurück und das Restaurant hat mich dann quasi angefragt, ob ich dann noch da Interesse hatte. Habe ich gesagt, ja, habe ich dann halt dort gearbeitet. Ja, und dann habe ich da halt so über ein Jahr gearbeitet. Dann kam eine Kundin, es war eine Thai, das war die Freundin von einer Ex-Kollegin in der ICABC. Sie hat mich dort Deutsch sprechen hören, hat sie gleich die Freundin angerufen, die hier gearbeitet hat, gesagt, okay, ich kenne ja eine, die spricht ziemlich gut Deutsch und du hast doch gesagt, deine Ex-Schule sucht noch Personal. Ja, und dann habe ich mich halt bei dieser Freundin vorgestellt, sie hat mich dann auf Deutsch befragt und dann hat sie halt Kontakt zu Adan Dodo aufgenommen.
Und dann konntest du direkt beginnen oder wie war das Vorgehen?
Nee, und dann nach, glaube ich, ein paar Wochen hat dann die Freundin von der Freundin mich dann angerufen, okay, der Chef von der ICABC möchte dich interviewen und dann habe ich einen Termin ausgemacht.
Und dann hast du direkt als Lehrerin angefangen oder wie war dein Einstieg in der ICABC?
Nein. Ich habe angefangen dadurch, dass ich Deutsch gesprochen habe. Das Büro hatte halt deutschsprachige Personal gesucht, um einfach wegen Kundenempfang habe ich dort quasi als Büropersonal so Kurse verkaufen, Empfehlungen, dies und das.
Ja, da muss ich jetzt ein bisschen was dazu sagen, weil ich habe dich ja eingestellt. Ich kann mich ja noch recht gut
dran erinnern. Ich kann mich ja noch gut dran erinnern,
wie ihr beide da zur Tür reinmarschiert seid und du mir vorgestellt wurdest und so und ich dann also auch angenehm überrascht war. Aber wie du das eben schon auch gesagt hast, man kann ja hier nicht einfach in eine Sprachschule reinmarschieren und sagen, ich arbeite als Lehrerin und schon gar nicht, wenn man gar keine entsprechende Ausbildung hat. Deswegen hast du bei uns erstmal ganz normal im Büro angefangen und hast hier Beratungsgespräche durchgeführt und so weiter und so fort. Und es ist auch wichtig, dass man eine entsprechende Erfahrung hat. Du hast dann entsprechende Lehrgänge durchgemacht und das ist auch notwendig, um nachher, man muss auch hier in Thailand vom Bildungsministerium als Lehrer auch anerkannt werden. Und nachdem du die Lehrgänge und auch hier bei uns dich in Kurse reingesetzt und angeschaut hast, wie unterrichten andere Lehrer, also viel, viel auch von anderen Lehrern gelernt. Und dann hast du dich so langsam in das Lehrerleben mit eingearbeitet. Und das hat dir so, du hast ja immer schon gesagt, das macht mir riesen Spaß. Du bist ja so mehr oder weniger als Quereinsteiger rangekommen.
Genau,
ne? Ich glaube, wenn ich dir von Anfang an gesagt hätte, ich will dich als Lehrerin haben, hättest du gar nicht angefangen.
Hätte ich mir gar nicht so getraut auch überhaupt, weil, wie du gesagt hast, durch die Lehrgänge, das und das hat man halt also mehr dazugelernt, das und das, bis sich in den Klassen hineingesetzt, wie die einzelnen Lehrer unterrichtet haben, hat halt gewisse Zeit gedauert, bis ich das wirklich bereit dafür war.
Also man wächst sozusagen mit der Aufgabe dann, die einem angeordnet wird, wenn man das so sagen kann. Ne? Hast du da, was mich persönlich interessiert und unsere Zuhörer ganz bestimmt auch, hast du angefangen, Thailändern Deutsch beizubringen oder hast du deutschen oder englischsprachigen Ausländern Thai beigebracht?
Ganz am Anfang war das, ich habe eine Thai Deutsch beigebracht.
Du hast Thailändern Deutsch beigebracht.
Genau.
Also du hast sie quasi auf diese Deutsch A1-Prüfung vorbereitet, richtig?
Richtig.
Alles klar. Wie war das so? Vielleicht kannst du dich noch erinnern zurück. Wie war deine erste Erfahrung? Wenn man als Lehrer steht ja quasi vor Leuten und man möchte sein Wissen dort transportieren. Wie war das die erste Erfahrung für dich? Warst du schüchtern?
Oder? Also den ersten Unterrichtstag oder erste Stunde war ich super nervös, muss ich sagen. Ich habe sowas noch nie gemacht. Auf einmal stehst du da vor der Klasse und du redest irgendwas und das, was du redest, muss ja auch quasi einen Sinn oder einen Inhalt oder
Hand und Fuß sehen.
Genau. Und überhaupt, da war ich zum einen meine Personalität, ich bin schüchtern. Und ja, das war halt schon ein Riesensprung.
Also vom Schüchtern merke ich nicht.
Nicht mehr zumindest.
Nicht mehr.
Ja. gelegt. Aber ich weiß auch doch damals, du bist nicht ins kalte Wasser geworfen worden, sondern du hast natürlich am Anfang, warst du so eine Art Assistenzlehrerin auch gewesen. Das heißt, du hast nicht sofort eine Klasse übermittelt bekommen, dass man sagt, so, das ist jetzt deine Unterrichtsklasse und du unterrichtest die, sondern du hast erstmal zusammen mit einem Hauptlehrer erstmal mit unterrichtet. Ne? Hast dann also Nachhilfeunterricht gegeben, ja, und so, um dich so ein bisschen, wie soll ich sagen, einzuarbeiten erstmal. Ne?
Aber trotzdem war es wirklich auch, wie gesagt, man ist halt nervös.
Klar, logisch.
Ja. Man hat Angst, dass man sich verspricht oder irgendwas sagt, dass. Ja.
Nee, man muss schon die Tatsachen hier auch herausheben. Wimi unterrichtet quasi in einer Sprache, die jetzt nicht unbedingt jetzt quasi ihre Muttersprache ist. Würdest du Deutsch als deine Muttersprache bezeichnen?
Nicht wirklich.
Nicht wirklich. Du sprichst perfekt Deutsch, also ich kann es nicht anders sagen, also du sprichst super Deutsch. Na, sehr gerne, brauchst du nicht bedanken, selbstverständlich. Aber du unterrichtest ja jetzt quasi eine Sprache, die nicht deine Muttersprache ist. Und das soll ja auch noch irgendwie verständlich rüberkommen an thailändische Schüler. Da ich selbst thailändische Sprache gelernt habe, weiß ich ja, dass die thailändische Sprache jetzt grammatikalisch sehr einfach aufgebaut ist. Beispiel, es gibt keine Artikel, keine Konjunktion der Verben. Jetzt, wie ist es so, einem Thailänder beizubringen, dass es nicht mehr gehen, bei, sondern gehen, gegangen ist? Was ist so? Erzähl was drüber. Das stelle ich mir spannend vor.
Ja, also für den Thais, für uns Thais ist halt wirklich was ganz Neues. Auf einmal heißt es nicht mehr bye, gehen, heißt es ich gehe, du gehst. Natürlich die Fragen immer so, ja, warum? Warum? Und dann vergleichen wir es mit dem Englischen. Im Englischen heißt es ja auch nur go oder goes. Die so, ja. Dann sage ich immer, deutsche Sprache, schwere Sprache.
Aber zum Glück gibt es natürlich auch im Deutschen Regeln. Ne?
Feste Regeln.
Grammatikregeln, ja. Feste Regeln, die man dann halt auswendig lernen muss. Ne? Und wenn man diese Regeln auswendig lernt, dann beherrscht man das
auch. Genau, das haben die Schüler dann auch akzeptiert. Also wie gesagt, ist zwar schwer, aber es gibt feste Regeln. Wenn man danach geht, ist es machbar.
Und hast du irgendwann auch Ausländer unterrichtet in der thailändischen Sprache?
Ja, nach halt ein paar Jahren haben wir das halt auch so eingeführt, dass ich dann auch quasi Thai-Unterricht für Deutschsprachen gegeben habe.
Also im Privatkurs, richtig?
Richtig.
Wie sind da in der Regel deine Erfahrungen mit Ausländern, die thailändisch lernen möchten?
Also es ist auf jeden Fall ein großes Unterschied, wenn du jetzt Thai und Deutsch für den Thais unterrichtest und Thai für den Deutschen. Weil das ist halt so, bei den Thais gibt es keine nicht so viele Fragen. Und bei den Deutschen halt, ja, fragen die ja, warum das, warum das. Was aber gut ist, weil wenn die fragen, können wir es halt beantworten und klären und danach ist es auch verständlich. Aber die Thais, ich glaube, das ist die Thai-Mentalität, das ist einfach, die halt scheu sind zu fragen. Die verstehen es nicht, sagen sie,
Weil fragen in Thailand heißt immer, dumm sein. Ich weiß ja etwas nicht, also bin ich dumm. Und da ich nicht möchte, dass andere denken, ich bin dumm, frage ich also gar nicht.
Genau, das ist Gesichtsverlust. Ne?
Genau, hat was mit der Mentalität der Thais zu tun. Und deswegen wird nicht gefragt. Wir Deutschen, wir sind da anders. Wir wollen etwas lernen, wir zahlen Geld dafür und wir wollen das verstehen. Und dann haken wir so lange nach, bis wir es verstanden haben. Und das ist halt das Schöne. Und deswegen, ich kann natürlich auch sagen, du bist sehr, sehr, sehr beliebt bei unseren deutschsprachigen Schülern, weil du sehr, sehr geduldig auf die Fragen alle eingehst.
Ja.
Und auch manchmal, man kann natürlich, wir sind, auch wenn wir Lehrer sind, wir sind keine Götter, wir können nicht alles wissen. Ja?
Genau.
Dann bereiten wir uns halt das nächste Mal darauf vor. Na, wenn jemand eine Frage stellt, und wir kamen so ad hoc keine Antwort drauf. Ne? Kann ja auch mal passieren.
Ja.
Ne? Dann sagen wir, okay, super, tolle Frage. Ich bereite mich das nächste Mal auf die Antwort vor. Und dann gebe ich die Antwort halt später. Keiner erwartet von einem Lehrer, dass er aus dem Stegreif immer alles sofort beantworten kann.
Richtig, richtig.
Nee, absolut, absolut. Das sehe ich auch so. Wie sind da grundsätzlich so deine Erfahrungen mit der Bereitschaft zum Erlernen der deutschen Sprache von thailändischen Studenten und Schülern?
Also es gibt halt solche und solche. Manche Schüler nehmen es ernst und sind wirklich fleißig und manche kommen einfach zur Schule, um deren Männer sagen zu können, ja, ich war in der Schule.
Wie gehst du dann mit dem Mann um, wenn er dich als Lehrerin fragt, warum lernt meine Frau oder Verlobte nicht richtig Deutsch bei dir?
Ja, wenn halt so solche Situationen kommen, dann muss ich halt auch wirklich direkt zu den Männern sein und auch eben dann direkt sagen, okay, das ist so und so, und ihm halt die Fakten zeigen, hier die Hausaufgaben, du hast ihr geholfen, und hier, wir haben jetzt 5 Schüler, warum verstehen nur ein Schüler davon nicht und die 4 verstehen super.
Da kommt die deutsche Wimmi raus, man merkt, das ist eine sehr gute Antwort, ja. Sehr stark, alle Achtung.
Die Wim spricht gerade etwas an, was wir gar nicht gerne sehen. Die Männer meinen es natürlich gut, ja, indem sie ihren Mädels bei den Hausaufgaben helfen. Und die helfen ihnen sogar so gut, dass sie sämtliche Fehler korrigieren. Und dann kommen die Schüler hier mit Top-Hausaufgaben hier an. Mit Top. Und jetzt geht die Wim als Lehrerin her und korrigiert die Hausaufgaben und sieht, oh, super, keine Fehler, alles top. Denkt natürlich, sie hat alles verstanden, was aber nicht der Fall ist.
Genau.
Und deswegen sagen wir immer, bitte tut euch selbst einen Gefallen. Lasst die Mädels selbst lernen. Ihr könnt natürlich helfen. Ihr könnt helfen, Sachen zu wiederholen, die schon gemacht wurden, die schon unterrichtet wurden. Lernt, dass sie die Aussprache richtig lernen und so weiter und so fort. Sie sollen die Grammatikregeln verstehen, aber lasst doch eure Mädels die Hausaufgaben selbst machen. Und wenn da Fehler drin sind, dann erklärt ihnen, was es für Fehler sind, aber berichtigt die doch nicht. Die Lehrerin muss sehen, wo der Fehler ist, weil nur wenn wir den Fehler sehen, können wir da auch einhaken und sagen, okay, da müssen wir noch dran arbeiten.
Richtig.
Eine Frage hätte ich nur ganz kurz, um ein Thema von vorher noch mal kurz aufzurollen. Wimmi sagt, du sagtest, du bist seit 90 Tagen nach Deutschland in Urlaub gefahren. Mhm. Warum nur 90? Bist du nicht deutsche Staatsbürgerin auch?
Nein, genau. Deswegen leider nicht. Quasi in dem Jahr, wo ich nach Thailand gekommen bin, da musste ich mich entscheiden zwischen deutschen Pass oder thailändischen Pass. Dadurch aber, dass ich quasi dort quasi einen langfristigen Aufenthaltstitel hatte, habe ich gesagt, okay, das ist gar nicht so wichtig. Ich bin Thai, ich möchte quasi meinen Thai-Reisepass behalten. Und ja, und dann, wie gesagt, habe ich einen Brief bekommen, wo ich dann halt wieder nach Deutschland muss, um diesen Aufenthaltstitel zu verlängern. Aber da, ich war so frisch verliebt, neu geheiratet, nee, Deutschland brauche ich nicht, wenn, dann mache ich nur Urlaub da für ein paar Wochen, ein paar Monate. Das kann ich auch quasi mit einem Besuchervisum machen, das war mir dann egal. Und deswegen, weil das sind 90 Tage, was ja mehr, durfte ich ja nicht bleiben, oder?
Das ist korrekt, richtig. Da hast du gut mit dem Ball gut zugespielt, richtig. Ganz kurz nur eine Frage noch. Bereust du das, dass du den Aufenthaltstitel nicht verlängert hast?
Bereuen. Also nicht wirklich bereuen dadurch. Ich habe zwar den Aufenthaltstitel verloren, aber dafür habe ich ja quasi meinen Sohn bekommen. Und das ist dann ersetzbar, denke ich.
Sehr schöne Antwort, oder?
Ja, und vor allen Dingen muss man ja auch eins noch sehen. Du arbeitest hier in einer Schule, das heißt, du hast einen renommierten Job hier. Wenn du zur deutschen Botschaft gehst und ein Visum für Deutschland beantragst, hat es da jemals Schwierigkeiten gegeben?
Noch nie. Also ich habe jedes Mal mein Visum bekommen, jedes Jahr.
Problemlos?
Problemlos. Ohne Nachhaken, ohne, okay, nächsten Termin. Ich habe quasi Termin bekommen, beantragt und dann, ja, nach ein paar Wochen oder ein, zwei Wochen habe ich meinen Reisepass bekommen und Visum war drin.
Und das ist halt das Schöne auch, ne? Wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, wenn alles passt, der Job da ist, die Finanzen passen und alles, der ganze Background da ist, dann ist es überhaupt gar kein Problem. Ne?
Ich sehe das ja auch ein bisschen aus, ich biete ja die Schengen-Visum als Dienstleistung an, ich sehe das ein bisschen auch aus dieser Perspektive des Anbieters. Bei Wimmi, da ist der Reisegrund gegeben, Wimmi hat Familie in Deutschland, Wimmi hat Mutter lebt in Deutschland, bin Aufenthaltstitel, Wimmi spricht die deutsche Sprache wie kaum ein anderer, das muss man dazu sagen, Wimmi hat einen festen Job in Thailand und Wimmi erfüllt auch alle Gründe, um wieder nach Thailand zurückzukommen. Also die Rückreisewilligkeit ist ja absolut mehr als gegeben. Also ich sehe da jetzt absolut keinen Grund, warum die deutsche Botschaft ein Schengen-Besuchervisum ablehnen sollte. Also das wäre meines Erachtens absolut fahrlässig.
Ja.
Ja, und da hat es ja nicht Schwierigkeiten gegeben und deswegen musst du dir da auch gar keinen Kopf machen.
Genau. Ne?
Wie war dann dein weiterer Werdegang in der Schule? Also du bist Lehrerin geworden, hast quasi einen Berufsalltag in Thailand. Wie viele Jahre bist du denn schon in der Easy ABC Sprachschule?
Also ich bin jetzt schon 8 Jahre in der Easy ABC Schule, ja. Und wie gesagt,
Quälst du noch?
Ja.
Frage ist gefährlich jetzt, gell?
Ja, aber ich
kann
nur ja.
Kannst du nicht antworten?
Nein, aber guck mal, es ist natürlich, wenn jemand über so einen langen Zeitraum da ist, jemand, der so gut Deutsch spricht wie sie, sie hat natürlich auch alle anderen möglichen Jobangebote hier in ganz Thailand, in Pattaya und überall. Sie kann sich ihre Jobs schon aussuchen, aber was natürlich auch ganz wichtig ist, du musst dich schon wohlfühlen, ne? Und ich glaube, du fühlst dich wohl.
Ja, doch. Es bringt Spaß, halt quasi immer neue Menschen kennenzulernen, quasi durch den Schülern, neue Geschichten. Das ist auch schon, bringt mir Spaß.
Ich gehe jetzt davon aus, da du ja Thailänderin bist, deine Schüler fragen dich ja bestimmt Löcher im Bauch. Die sind jetzt mitten in dem A1-Vorbereitungskurs und da kommt die Frage in der Pause sicher mal, cool wie me, wie ist es denn in Deutschland?
Ja, immer wieder. Und fragen auch, warum bist du jetzt zurück? Wir wollen unbedingt dorthin und du bist hier. Immer dieselben Fragen, ja.
Und welche Tipps gibst du deinen Schülerinnen da grundsätzlich mit? Also so wirklich, sagen wir mal, die drei häufigsten Tipps beim Ankommen in Deutschland, was würdest du deinen Schülern oder was gibst du deinen Schülern da für Tipps mit?
Was für Tipps? Also auf jeden Fall sage ich halt, Sprache ist wichtig. Egal wo ihr seid, ihr müsst die Landessprache Deutsch einigermaßen beherrschen und sprechen können. Weil dadurch macht ihr euch auch unabhängig, weil die Männer haben ja nicht immer Zeit, mit euch doll hinzugehen und ihr müsst dann halt quasi für euch selber verantwortlich sein.
Wie ist da deine Erfahrung mit thailändischen Gruppierungen in Deutschland? Also das ist ja auch in allen Ländern immer der Fall. Also wenn jetzt zum Beispiel hier nach Thailand Deutschsprachige kommen, die jetzt die Landessprache nicht sprechen, die gruppieren sich ja dann oft mit Deutschen. Das ist jetzt nicht negativ, auch nicht positiv behaftet. Ich sage das ganz wertneutral. Und das gibt es ja umgekehrt auch. Also ich höre das oft immer von meinen Kunden. Ja, seit meine Frau in Deutschland ist, die trifft sich nur noch mit Thailändern, die lernt kaum Deutsch. Wie ist deine Erfahrung dazu und was rätst du deinen thailändischen Schülern Also sollen die sowas vermeiden oder sollen die sowas doch aufbauen?
Also dadurch, dass ich selber auch durch meine Mutter dort war, also empfehle ich oder gebe ich dir immer mit quasi, es ist immer gut, irgendwo Teilsprachen zu haben. Aber man muss halt aufpassen, nicht jeder meint es gut mit dir. Und meistens ist es auch so, in der Thai-Gruppe im Ausland, die machen sich gegenseitig Konkurrenz. Und durch diese Konkurrenz bringst du Probleme in die Familie.
Und sie lügen sich auch selbst die Hucke voll, weil jeder einen Partner hat und erzählt, wie viel der eine ihm bezahlt und der andere bezahlt und was sie alles bekommen. Und da sind natürlich viele Geschichten dabei und das stachelt natürlich andere dann wiederum an und so ziehen die sich gegenseitig hoch. Aber bei dir war es ja ein bisschen anders gewesen, dadurch, dass du nicht in Deutschland verheiratet warst, sondern eben bei deiner Mutter gelebt hast, warst du ja komplett anders aufgestellt.
Ja. Das mit dem gegenseitig in Anlügen und wer zahlt mehr, wer zahlt weniger, das gibt es ja auch im umgekehrten Kreis. Also du kennst das ja sicher von den unterschiedlichen Treffen, Steintischen, Stammtischen, wie auch immer. Das wird ja auch gesagt, nee, ich gebe meiner nichts, ich gebe meiner das. Also das funktioniert schon in beide Richtungen. Deshalb habe ich das ja vorhin so verglichen. Also ich schätze die Community zum Beispiel hier sehr. Ich bin auch gerne in der Community, aber ich bin auch mal gern nicht in der Community. Weißt du, was ich meine, Wolfgang?
Ja, ich weiß genau, was du meinst, weil es ist immer schwer, da auch auseinanderhalten zu können. Und es gibt halt viele Geschichtenerzähler hier. Und ich will jetzt nicht schlecht über meine Landleute reden, aber so wie du es eben auch gesagt hast, es gibt auch Leute, die es nicht immer gut mit dir meinen und man muss das schon sorgfältig aussortieren können. Wer gehört zu den Leuten, mit denen ich mich abgeben möchte und wer eben nicht?
Was ich mir halt denke ist, wenn jetzt die thailändische Ehefrau nach Deutschland einreist und sich da nur in der thailändischen Community halt bewegt, dann wird sie wahrscheinlich sich sehr schwer tun, in Deutschland Fuß zu fassen, in der Arbeitswelt Fuß zu fassen und wahrscheinlich wird auch die deutsche Sprache sie nicht wie sie soll weiterentwickeln. Deshalb denke ich halt, dass ein guter Mix es ausmacht. Wie siehst du das da bei deinen Schülern?
Also quasi die Thais ganz ausgrenzen würde ich nicht, weil wie gesagt, man braucht Thai-Leute im Ausland. Aber um halt schnellere Fortschritte zu machen, ist es wichtig, als erste Stelle die Sprache zu lernen und sich dann lieber mehr halt auf das konzentrieren, gleich in die Schule gehen und dort halt sich dann weiterbilden.
Ist es grundsätzlich so, dass die meisten thailändischen Schüler, die bei dir die Sprache lernen, um dann das Visum zum Ehegattennachzug zu beantragen, auch in Deutschland arbeiten, oder ist das eher nicht so oft der Fall?
Also ich würde sagen, 70% der Schüler wollen dort arbeiten, dadurch auch, sie wollen auch halt Geld verdienen und das der Familie schicken oder die Kinder, sie wollen auch halt ihr eigenes Geld haben.
Absolut, da ist ja nichts Verwerfliches dran, absolut. Ist das dann in der Praxis aber auch so umsetzbar? Kriegst du da oft Rückmeldungen von deinen Schülern, die nach Deutschland auswandern, wie zum Beispiel, Wimmy, cool, ich habe jetzt einen Arbeitsplatz gefunden? Oder ist das eher mehr so, Wimmy, ich tue mir schwer, ich finde keinen Arbeitsplatz oder nur sehr schlechte Bezahlungen? Wie ist das so die Rückmeldung?
Also die Rückmeldungen in den ersten 1 bis 2 Jahren sind halt fleißig am Lernen, senden mir deren Erfolg, okay, ich habe jetzt B1 gemacht, ich mache jetzt ein Praktikum, oder weil die anderen sagen, okay, ist nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, ich bin einsam und es bringt mir keinen Spaß. Und manche sagen, okay, ich habe jetzt einen guten Job bekommen, oder deren Männer machen die Massageshops auf. Immer unterschiedlich.
Ich kann mal, weil wir gerade das Thema ansprechen, mir fällt also ein, dass wir häufig hier Besuch kriegen von ehemaligen Schülerinnen, die dann reinkommen, strahlen und wir gucken, wer ist das denn? Und ja, weißt du noch, ich habe vor 10 Jahren bei euch einen Deutschkurs besucht und ja, 10 Jahre ist schon ein paar Tage her. Und ja, und ich lebe jetzt in der Schweiz. Neulich war es eine Schweizerin gewesen, ne? Und die hat natürlich auch Deutsch mit so einem Schweizer Akzent gesprochen. Das hat sich ja so süß angehört, ja. Und dann hatten wir gerade zu dem Zeitpunkt, hier einen Deutschunterricht zu laufen. Und da habe ich zu ihr gesagt, komm, du musst jetzt gleich mal hier gleich rein in die Klasse, und habe die vor die Klasse hingestellt, weil das ist immer ganz wichtig, wenn jemand, der da drüben lebt, aktuell da lebt, ne? Und dann den Schülern hier, die gerade da sitzen und da eigentlich hinwollen, wenn der plötzlich da steht und sagt, das Leben da drüben ist so und so und so, und macht den Mut, das baut die auf ohne Ende, ja? Und dann erzählen die manchmal so 10 Minuten lang und die Schüler stellen Fragen und wie ist das und wie läuft das, und weil natürlich auch die Angst da ist, in ein fremdes Land rüber zu gehen, ist da ganz klar, die kennen dann niemanden, die haben dann nur noch da ihren späteren Ehemann und niemand weiter da, und wenn dann so ein Landsmann kommt und sagt, ich lebe da schon 10 Jahre drüben und das ist toll und habe mir da einen Freundeskreis aufgebaut, das nimmt denen die Sorgen.
Nee, absolut, sehe ich genauso. Auf der anderen Seite, ich will jetzt nicht der Pessimist in unserer Runde sein, aber wird es auch sehr viele geben, die wahrscheinlich enttäuscht mit geplatzten Träumen wieder nach Thailand zurückgehen?
Ja, das gibt es auch. Das ist, glaube ich, ganz normal, weil manche lernen sich frisch kennen und die haben, okay, schönen Urlaub zusammen verbracht, er holt ihn jetzt rüber und dann ist es doch nicht so, wie die es vorgestellt haben. Das ist aber normal. Aber die meisten wissen schon, was sie wollen, und die sind auch fleißig, die pauken dafür. Und so, als sie drüben sind, versuchen sie auch quasi einen Job zu finden, fangen an mit Putzen oder später halt irgendwas. Auf jeden Fall, um dort halt Geld zu machen.
Wie siehst du den Einfluss des Ehepartners auf die Schülerin in Bezug auf, der Ehemann macht Druck, dass sie A1 lernt?
Wie meinst du das?
Das meine ich so, dass zum Beispiel der Ehemann, er zahlt den Kurs, er will Fortschritt sehen, er will sie nach Deutschland holen. Findest du, dass da zu viel Druck, dass die Lernmöglichkeiten einschränkt?
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wir haben auch ganz oft Männer gehabt, die denken immer, okay, ich habe das jetzt gezahlt, sie ist jetzt durch, so schwer kann es doch nicht sein. Und die tun dann Druck an den Frauen, die Frauen sind dann irgendwie ja halt unter Druck gesetzt, und die verlieren auch dann gleich den Los, weil die sagen, okay, wenn ich das jetzt nicht schaffe, kriege ich dann Ärger, das und das, das ist dann auch schon. Aber wenn das halt so weit kommt, sagen wir immer, okay, sollen wir mal mit den Männern reden und sagen, okay, du brauchst mehr Zeit, damit wir halt den Männern auch nahelegen können, was die alles quasi leisten müssten. Weil das ist ja nicht einfach von heute auf morgen.
Die Männer stellen sich das immer so einfach vor, ne? Ich setze sie da jetzt rein, jetzt lernt die 3 Monate Deutsch und das war's dann, ne?
Genau.
Aber wir hatten das Thema ja auch schon, ne, dass eben der Background auch entscheidend ist und eben viele nicht so eine tolle Schulbildung hatten und sich deswegen auch ziemlich schwer tun. Das passiert halt auch, und da muss man gesondert auf die Leute eingehen.
Ich muss auch sagen, also aus eigener Erfahrung her, ich habe die thailändische Sprache gelernt, ich möchte nicht Deutsch lernen müssen.
Also, ja, ich auch nicht.
Nee, also merkst du? Also ich glaube, also dass Deutsch jetzt, also Thailändisch ist schon eine schwere Sprache, aber Deutsch zu lernen ist meines Erachtens 10-mal schwieriger als Thailändisch zu lernen.
Auf jeden Fall.
Siehst du auch so, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Also das kann ich mir schon vorstellen. Und dass da zusätzlicher Druck, also zu enormer Druck, einfach eher mehr Rückschritt als Fortschritt bedeutet, das sollte da wahrscheinlich schon selbstverständlich sein. Also würdest du grundsätzlich schon auch, weil das ist auch wichtig, ne, den Auftraggebern, also meistens sind das ja Männer, nehme ich an, schon empfehlen zu sagen, okay, gib der Frau Zeit, setzt sie nicht unter Druck. Genau. Und wenn das halt statt 3 Monate mal 4, 5 Monate dauert, dann nehmt das so hin und besser noch einmal die Prüfung, besser noch einmal vielleicht den Alphabetisierungskurs oder wie das handhaben. Genau. Und dafür ist einfach das Fundament der deutschen Sprache viel stärker. Ja. Wie siehst du das, Wolfgang?
Ja, wir versuchen ja auch den Schülern so ein bisschen die Angst zu nehmen, dass sie in die Finanzfalle hier geraten. Ich wurde ganz in meiner Anfangszeit mal von einem Deutschen konfrontiert, der zu mir gesagt hat, wir lassen seine Freundin ja absichtlich durch die Vorprüfungen durchfallen. Und das hat bei mir so einen Schock ausgelöst, weil das war bei mir niemals in meinen Gedanken drin gewesen, dass wir jemand absichtlich durch eine Vorprüfung durchfallen lassen. Ja? Aber der hat gesagt, natürlich, das ist ja ganz klar, weil wenn sie dann durchfällt, dann muss sie nochmal Unterricht buchen. Und wenn sie Unterricht buchen muss, dann verdient ihr nochmal Geld. Also habt ihr ja was davon. Ne? Und da habe ich damals sofort entschieden, das machen wir anders. Ne? Und haben etwas eingeführt, was es, ich glaube, in ganz Thailand nirgendwo gibt und vielleicht auch in keiner anderen Sprachschule. Wir haben gesagt, okay, pass auf, wenn ihr glaubt, wir machen das tatsächlich, dann sag ich, alles klar, wer bei uns zum Unterricht kommt, regelmäßig anwesend ist, regelmäßig lernt, seine Hausaufgaben macht und dann trotzdem die Vorprüfung zur Goethe-Prüfung, also wir legen ja immer eine Vorprüfung ab, die Vorprüfung nicht besteht, der darf dann kostenlos so lange weiterlernen, bis er sie besteht. Und wenn er dann noch bei der Goethe-Prüfung durchfällt oder wenn sie dann durchfällt bei der Goethe-Prüfung, dann darf sie wieder bei uns nochmal einen Teil wiederholen und dann nochmal zur Prüfung gehen, solange bis sie besteht. Und jetzt nochmal kostenlos. Ja? Und so nehmen wir halt den Leuten auch die Angst, so nehmen wir auch den Schülern die Angst. Das ist ja ganz wichtig, weil wenn du da jemanden zu sitzen hast, der Angst hat, oh, wenn ich jetzt nicht bestehe, dann passiert was und mein Mann muss dann nochmal 300 Euro nachzahlen und. Nein, muss er gar nicht, überhaupt nicht. Ne? Ja. Und das nimmt vielen den Druck weg. Das nimmt den Frauen den Druck weg beim Lernen und das nimmt den Männern den Druck weg, ihre Frauen unter Druck setzen zu müssen. Du musst, du musst, du musst, du musst.
Was empfiehlst du grundsätzlich deinen Schülern, Deutsch täglich in der Schule zu lernen oder 2 bis vielleicht 3-mal die Woche? Oder?
Also es kommt drauf an, wie gesagt, wenn das eine Gruppe ist, dann schon jeden Tag, weil in der Gruppe kommen wir nicht quasi, können mit dem Stoff nicht so schnell vorangehen. Da unterrichten wir nach dem Lehrplan. Also als Gruppe schon jeden Tag, weil wir dort auch halt mehrere Leute sitzen haben, aber als für Privatschüler, die quasi nicht unter Zeit sind, genau, dann empfehlen wir eigentlich so 2 bis höchstens 3-mal in der Woche. Einfach aus dem Grund, dass die quasi die Tage dazwischen haben, es nachzulernen, die Vokabeln zu lernen und auch hier die ganze Übungen, Hausaufgaben zu machen. Weil jeden Tag für Privatschüler zu lernen, das ist viel zu viel.
Der Druck auf einen Privatschüler ist auch wesentlich höher, als wenn du in einer Gruppe lernst. Weil wenn der Lehrer, ich sag mal, 10 Schüler vor sich zu sitzen hat und stellt eine Frage, dann stellt er diese eine Frage an 10 Personen und einer davon wird sie nachher beantworten. Während wenn du im Privatunterricht, im Einzelunterricht bist und du stellst eine Frage, dann ist ja nur ein Schüler da. Das heißt, der eine Schüler muss immer jede Frage beantworten und damit ist der Leistungsdruck ja viel größer als im Gruppenunterricht.
Ja, auf jeden Fall.
Ich glaube, wir haben jetzt schon einen sehr guten Eindruck erhalten, wie dein Arbeitsalltag hier aussieht und wie du mit deinen Schülern umgehst. Das macht durchaus Sinn. Lass uns noch ganz kurz ein bisschen so plaudern. Was macht eine Thailänderin, die 2-mal ausgewandert ist? Privat so. Also was machst du in deiner Freizeit? Gehst du abends raus oder triffst dich mit Freunden oder bist du viel bei der Familie? Wie sieht so ganz oberflächlich deine Freizeit aus?
Also ich denke, meine Freizeit ist ganz normal, wie alle andere auch halt, die halt quasi unter der Woche halt arbeiten und nach dem Feierabend meistens quasi ja, manchmal ein bisschen essen gehen oder einfach nur zu Hause Füße hoch und abschalten.
Chillen, sagt man heute.
Chillen.
Genau, chillen. Genau. Absolut, ja, ganz absolut. Normal.
Und deine Familie ist meines Wissens nach in Sagero, richtig?
Richtig.
Richtig. Und fährst du deine Familie auch öfter besuchen oder gibt es da eine Frequenz, eine gewisse?
Normalerweise fahre ich quasi einmal im Monat rüber. Ja. Aber jetzt die letzte Zeit, dadurch, dass ich quasi mehr Wimmy-Time brauche, fahre ich dann quasi alle 2 Monate nur.
Super. Also ja. Absolut schön, so eine selbstbewusste junge Frau hier kennenzulernen, bei uns im Podcast-Studio zu haben.
Hat sie nicht gesagt, sie ist schüchtern, hä?
Nee, die sagt, sie ist schüchtern, ist nicht schüchtern. Nee, absolut nicht. Sie ist absolut selbstbewusst und mit beiden Beinen im Leben. Absolut. Also meines Erachtens trägst du das Beste aus beiden Welten in dir. Ja. Oder Wolfgang?
Ja, top, absolut top.
Absolut super Gesprächspartner. Wimmy, danke, dass du heute bei uns im Podcast-Studio warst.
Danke.
Ich glaube, unsere Zuhörer haben entsprechend viel Mehrwert aus deiner Erfahrung als Lehrerin in Thailand mitnehmen können. Wie gesagt, du kennst Deutschland, du kennst Thailand, du kannst ausländischen Schülern oder ausländischen Freunden oder Auswanderern viele Tipps mitgeben, du kannst auch Thailändern viele Tipps mitgeben. Wolfgang, wie ist dein Fazit aus dem Interview mit Wimmy?
Ja, es ist wichtig, so eine Leute zu haben, weil sie eben beide Seiten beleuchten können und das auch ganz neutral natürlich auch machen. Ne? Und deswegen hat mir das heute auch gut gefallen, dass Wimmy aus ihrer Erfahrung erzählt hat. Das ist keine Spekulation, was sie sagt, sondern es ist ihre Erfahrung, von der sie heute berichtet hat. Und ich hoffe, dass das auch viele Leute anregt und zu sagen, okay, Deutsch lernen ist nicht so schwierig, wie man immer glaubt. Ganz besonders A1, was Wimmy ja hauptsächlich unterrichtet, ist nicht so schwierig, weil es geht nicht darum, perfekt Deutsch zu lernen, sondern einfach nur so viel zu lernen, dass man sich auf einer einfachen Ebene verständigen kann und dass man dann eben nach Deutschland gehen kann und dann kann man das dort ja ausarbeiten und ausweiten. Und du hast ja auch damals als Kind auch mit ABC sozusagen angefangen, genau. und hast dich dann eingelebt und genau. Du wächst dann auch mit der Sprache dann auf. Richtig. Und wer dann darüber geht, ist ja ganz klar, wer dann täglich in Deutschland lebt und dann die Sprache jeden Tag überall hört, ja,
genau.
der lernt man die Sprache viel, viel,
viel, viel schneller.
Schneller als hier in Thailand.
Ja.
Ne?
Ja. Absolut, absolut. Also für unsere Zuhörer, die eventuell die ein oder andere Frage an Wimmy stellen möchten, Wimmy ist über E-Mail in der Easy ABC Sprachschule erreichbar. Wimmy gibt euch gerne entsprechend Auskünfte über den Deutsch A1 Kurs oder weiterführende Kurse. Wir freuen uns natürlich sehr, dass ihr heute wieder uns zugehört habt. Ich hoffe, der Podcast war sehr interessant für euch und ihr konntet einige interessante Inputs aus Wimmys Leben mitnehmen. Bitte liked unseren Podcast, teilt ihn mit euren Freunden, teilt ihn auf Facebook, Instagram, wo auch immer. Wir freuen uns natürlich auch über entsprechende Kommentare und Anregungen für euch. Fallen euch neue Themen ein oder gibt es Interviewpartner, wo ihr sagt, mit denen hättet ihr gerne mal ein tieferes Gespräch oder vielleicht ist unter euch jemand dabei, der sich als Interviewpartner anbieten könnte und bereits in Thailand lebt, erfolgreich ausgewandert ist.
Toll, ja, genau, wenn ihr eine schöne Story habt, wo ihr meint, die würde hier gut reinpassen, schreibt uns einfach an und dann verabreden wir einen Termin. Ne? Aber da fällt mir jetzt noch was ein, was wir zwei ja haben, was ja viele gar nicht wissen.
Was?
Wir haben eine Facebook-Gruppe und wie heißt die?
Auswandern Thailand für Deutschsprachige.
So, also genau auch wie unser Podcast Auswandern Thailand und das ist nur hier, weil es mehrere Auswanderergruppen gibt, die heißt Auswandern Thailand für Deutschsprachige. Wenn ihr also selbst auf Facebook unterwegs seid, dann kommt einfach dazu, zu unserer Gruppe, stellt eine Anfrage, ganz genau, und dann seid ihr mit dabei, weil wir behandeln in dieser Facebook-Gruppe nämlich all diese Fragen, was Auswanderer alles interessiert.
Wir haben auch sehr viele erfolgreiche Auswanderer in der Gruppe, die ihren Alltag in Thailand zeigen, die ihre Stories posten, ihre Erfahrungsberichte. Wir freuen uns natürlich. Ihr werdet sehen, die Gruppe bietet jedem Auswanderungswilligen und Auswanderer einen enormen Mehrwert. Wir freuen uns über eure Teilnahme. Wolfgang und ich sind auch als Administratoren aktiv in der Gruppe tätig und antworten eigentlich auf alle Anfragen mit der entsprechenden Kompetenz und Erfahrung und wir freuen uns, wenn ihr bei uns mitmacht.
Okay, so, dann danke für eure Zeit und dass ihr heute mit dabei wart. Wimmy nochmal, herzlichen Dank, Stefan, herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Und danke. Euch danke fürs Zuhören. Wir sehen uns, nee, wir hören uns beim nächsten Mal wieder.
Ja, wir hören uns. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Danke, tschüss.
Ciao, ciao. Tschüss.